Ja, Hallöchen allerseits, meine Lieben. Hier sind wir wieder, die
Jasmin, hallo.
Und der Martin. Und wir haben heute, wollen wir uns mal dem Thema Hochkultur annehmen. Also des Themas.
Meinst du, wir müssen mal wieder unserem Bildungsauftrag gerecht werden?
Ja, wenn ich mich jetzt genug mit den Dativ rumgestritten habe, dann ja. Aber du wolltest ja erzählen, dass du jetzt mal hochkulturell tätig warst. Du warst in Verona.
Ja, ich wollte angeben. Ich war in der Arena di Verona und habe mir da tatsächlich sogar zwei Opern reingezogen. Und es war richtig, richtig toll.
Ich muss direkt, ne, wir müssen ja auch, wir haben natürlich einen Bildungsauftrag, aber wir haben ja an uns selber den Auftrag, dass wir immer irgendwelche schiffrigen Sachen sagen müssen. Es gibt diesen wunderschönen Witz aus den 80er Jahren. Was haben Dieter Bohlen und Luciano Pavarotti gemeinsam?
Keine Ahnung.
5 Millionen für dreimal in Verona. Komm.
Tatsächlich?
Nein, ich glaube, du erinnerst dich nicht mehr, dass dass Dieter Bohlen mit Verona Feldbusch verheiratet war.
Ach so, okay, ich habe auf dem Schlauch gestanden, okay.
Das war der Gag,
Verona
Feldbusch. Dass Dieter Bohlen nicht in Verona aufgetreten ist, das ist schon klar. Tatsächlich bin ich da auch mal gekommen.
Naja, Eros Ramazzotti ist es, weil man hätte ja auch sein können, dass Modern Talking mal dort war. Ja,
der kann aber auch singen, aber Dieter doch nicht.
Ja, man weiß, wer da alles hin darf und wer nicht, ja.
Ja, das ist richtig, dem haben sie auch Bundesverdienstkreuz angeboten, also egal.
Nicht im Ernst.
Haben sie.
Für was?
Ja, für seine unfassbaren Verdienste um die deutsche Sangeskultur und vor allen Dingen um deutsche Popmusik als Exportgut, weil in Russland sind Modern Talking absolute Superstars.
Okay, also nicht für seine Scheidung. Übrigens, apropos Scheidung, Lodder ist zum 5. Mal geschieden, habe ich gehört.
Lodder ist, mein Gott, jetzt hängt er wieder auf dem Schulhof meiner Tochter rum, oder was?
Ich meine, der ist 64, 5. Ehe hinter sich, Respekt. Weiß nicht, wie viele Ehen Dieter Bohlen hat, aber wir schweifen schon wieder ab. Wir kommen zurück zu Verona.
Genau. Es geht jetzt nicht um Lothar und Dieter. Im Gegenteil, es geht um Kultur. Du warst in Verona. Ich war 79, war ich auch mit meiner Mutter damals in der Arena in Verona und mit dem Bruder, also mit meinem anderen Cousin, der bereits verstorben ist. Und da haben wir, was war das denn? Turandot oder sowas. Also irgend sowas, so eine italienische Knalleroper gesehen. Und ich weiß noch, dass mich das schon als 15-Jähriger sehr beeindruckt hat, weil dieses Ambiente ist schon toll, oder?
Genau, also das Ambiente ist der Hammer, weil du sitzt da ja entweder auf Stufen oder Sitzen, von denen du weißt, dass da schon vor Jahrhunderten Menschen gesessen haben. Und die Akustik ist natürlich spitze, das Ambiente ist super. Und daher kann man sagen, so ein Besuch ist jetzt nicht nur, dass du dir die Oper anschaust, aber eben du atmest ja auch dieses ganze Feeling ein, ja, und dieses ganze Drumherum. Ist schon sehr schön.
Also wir waren mit den Kindern vor ein paar Jahren in Verona, ohne tatsächlich eine Oper da zu hören. Wir haben nur die Arena besichtigt. Da fiel mir das dann auch wieder alles ein. So Sachen erkennt man ja auch wieder. Aber ich hätte ja tatsächlich, also das würde ich mir jetzt angucken, weil das eben in diesem Ambiente ist. Aber ich habe Freunde von uns, die gehen jedes Jahr nach Bayreuth auf den Hügel, um sich Wagner reinzuziehen. Ich finde Wagner sehr problematisch. Ich finde sowieso sehr, sehr viel Musik sehr problematisch. Aber bei Wagner ist es dann noch mehr. Wobei ich die Instrumentalsachen eigentlich ganz gut finde.
Ja, aber ich glaube, wenn du so eine Wagner-Oper da reinziehst, dann kriegst du ja Depressionen.
Nein, dieses Geschrei ist ja fürchterlich.
Ja, aber die Italiener, die sind mehr bei Giuseppe Verdi. Da ist es eigentlich fröhlich.
Nee, aber auch da muss man ja sagen, bei Wagner ist es insofern schwierig, weil ich glaube, diese Oper, die dauert ja irgendwie so 4-5 Stunden.
Oh, da war es aber auch ordentlich. Also unter 3 Stunden kommst du da auch nicht raus. Und je nachdem, wo du sitzt, gibt es dann auch ordentlich Rücken.
Ja, aber da hat die Musik da doch ein bisschen mehr Schmackes. Mhm. Also wobei Schmackes hat Wagner auch. Aber ich habe letztens zum ersten Mal in meinem Leben Apocalypse Now gesehen. Wer ihn nicht gesehen hat, das ist ein Film, den man unbedingt sehen muss. Und da gibt es ja, hast du ihn gesehen?
Nein, ich habe Apocalypse Now noch nicht gesehen, ne?
Musst du sehen, ehrlich. Also der ist von 79. Seitdem überlege ich, ob ich diesen Film gucken soll. Jetzt habe ich es dieses Jahr geschafft. Es ist ein toller Film. Und es gibt aber diese ikonische Szene, die du vielleicht kennst, wo die mit Hubschraubern angreifen. Und an diesen Hubschraubern sind Boxen montiert. Und da läuft der Ritter Viktor Valkür.
Oh ja, doch, die Szene kennt man, ja, genau. Aber das ist ja jetzt martialisch. Nein, in Verona ist alles schön.
Nee, in Verona ist schön. Ne? Das ist nicht martialisch, das ist einfach schön.
Also wir haben das so ähnlich gemacht wie ihr. Wir haben auch uns Verona erstmal so angeschaut, haben die Arena besichtigt. Das mache ich immer gerne, mal so eine Ortsbegehung. Und habe dann geguckt, wenn ich hier ins Theater gehen wollen würde, in die Oper, wo würde ich denn sitzen wollen? Wo ist es denn besonders schön und so weiter? Dann habe ich dann austariert, rechts, links, Mitte und so weiter. Und beim ersten Besuch war es so, da waren wir mit 7 Mädels, war sehr lustig und es war so kurz entschlossen. Haben gesagt, gehen wir da jetzt hin? Dann haben wir gesagt, das machen wir. Und haben wirklich Restplätze gekauft und haben die billigsten Plätze bekommen. Und wir machen ja hier auch wertvolle Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Also das hier ist ein wertvoller Tipp. Die schlechtesten Plätze sind immer noch super, weil wir haben wirklich einen Bruchteil dessen bezahlt, was man da im Innenraum bezahlt und wo die Menschen in Smoking und so ankommen. Also wir hatten ein Ehepaar kennengelernt oder Ehepaarpärchen. Die sind extra eingeflogen aus Dänemark, nur für die Vorstellung.
Oho.
Des Tages. Also er hat sie ausgeführt, ne? Und dann sind die nur dafür eingeflogen, eine Nacht übernachtet und dann wieder ausgeflogen. Gibt es auch. Diese Menschen saßen dann vorzugsweise eben im Mittelraum mit Karten ab 300 Euro abwärts. Ich glaube, die haben für unsere Karte 35 Euro bezahlt. Das waren so die billigsten.
Das ist fair.
Ja, fand ich auch. Und wir saßen auf diesen schönen Marmorstufen. Und hatten aber auch niemanden im Rücken. Das heißt, wir konnten uns wunderbar anlehnen. Wir hatten einen wunderbaren Blick auf die Bühne. Die Akustik hatten wir sowieso. Und das war wirklich klasse. Also das ist ein Tipp an der Stelle. Also es muss nicht immer die teure Karte sein. Und man kann sich dann auch mit diesen billigen Restplätzen zufrieden geben. Ist echt prima.
Als Ü60 trat mich die Frage um, also ja, nein, nicht nach dem Klo, aber wenn du 3 Stunden auf dem Marmorblock sitzt, tut dir da nicht der Popo weh hinterher?
Ja, deswegen nimmt der kluge Mensch Sitzkissen mit. Wir hatten eine ganze Tüte voller Sitzkissen dabei. Es werden aber natürlich auch Sitzkissen für großes Geld vor der Arena verkauft. Und vor uns auf diesen billigen Plätzen saßen zwei Engländer, tätowiert von oben bis unten, die sich, glaube ich, verirrt hatten. Die sind nämlich nach dem ersten Akt oder schon im ersten Akt gegangen, hatten aber diese teuren Sitzkissen erstanden und haben die dort gelassen. Die sind natürlich jetzt in unseren Besitz übergegangen. Wir haben also eine ganz tolle, rote, mit goldener Schrift verzierte Arena, die Verona-Sitzkissen. Und wir haben bequem gesessen. Wir fanden es super.
Ja. Also ihr habt euch da echt gut durchgenassauert, muss man sagen. Ne? Erstmal die billigen Tickets für 35 Piepen abgezogen und dann auch noch welche Sitzkissen die Leute vergessen hatten. Respekt.
Ja, und das Gute ist, ich meine, bei so einer Oper, jedenfalls geht es mir so, verstehe ich nie was. Also das ist vom Klang her, ich kann die Worte nicht unterscheiden. Und was die machen, die haben 2 riesige Anschlagstafeln, rechts und links. Kannst du draufschauen, da hast du dann den Text auf Italienisch und in der Übersetzung auf Englisch. Da kannst du also mitlesen und dann kannst du auch der Handlung folgen. Also die erste Oper, die wir gesehen haben, war La Traviata. Das war sehr nett. Das Bühnenbild war fantastisch. Bei der zweiten Oper noch viel mehr. Da haben wir nämlich Rigoletto geschaut und die haben diese ganze alte Stadt nachgebaut und das sah einfach fantastisch aus. Und dann eben unter freiem Himmel, in der Dunkelheit, beleuchtet von den Sternen.
Klar, das ist natürlich fantastisch. Du sitzt einfach in dieser italienischen Nacht. Ne?
Und ja.
Das ist, ja, das ist ganz großartig. Das kann ich mich auch dran erinnern.
Ja.
Ich würde mir da musikalisch jetzt was anderes wünschen, aber 2 Fragen. Du hast ja mal, wir haben ja mal über Italien geredet und ich bin ja seit diesem Toskana-Trip vom letzten Jahr bin ich absolut überzeugt, dass das eines der allerbesten Länder von allen ist. Auch wenn ich die Engländer eine Spur lustiger finde. Aber ist doch das Italienische mächtig. Also wenn das dann eingeblendet wird, dann verstehst du es auch.
Ja, wenn ich das auf Italienisch mitlese, ich kann nur die Worte nicht unterscheiden. So geht mir das bei allen Liedtexten, also auch bei englischen Liedtexten. Ich verstehe nie was. Es gibt ja so diese Leute, die immer falsch hören, wenn gesungen wird und ich gehöre dazu.
Ja, Agathe Bauer.
Agathe Bauer könnte von mir sein, ich verstehe nichts. Mhm. Und deswegen, wenn ich das dann mitlese, dann auch auf Italienisch, dann verstehe ich es und dann weiß ich, was die singen. Ich kann das ganz schlecht unterscheiden.
Das ist das eine. Das andere ist, die Libretti von diesen Opern, also quasi die Handlung, ist ja meist überschaubar. Also es ist ja...
Ist überschaubar?
Ist ja Rosamunde Pilcher für fortgeschritten, um jetzt mal ganz böse zu sagen.
Absolut, absolut. Und da, aber auch da ist es angeraten, wie gesagt, ich habe jetzt 2-mal die Erfahrung gemacht, beim ersten Mal hatten wir uns vorher nicht die Handlung angelesen, sondern haben uns überraschen lassen. Und irgendwie ist uns da entgangen, wie gesagt, wir waren mit 7 Mädels, haben gesagt, was ziert die sich denn so, die Dame, der die große Liebe gestanden wird und die dann immer sagt, ich kann mit Liebe nichts anfangen und was weiß ich, warum will die sich denn nicht lieben lassen? Was uns nicht klar war, war, dass das
Menstruation!
Nein, Edelkurtisane.
Was?
Die ist eine Edelkurtisane gewesen und das hat irgendwie nicht geschnallt und dadurch hat natürlich dieses ganze Stück wenig Sinn gemacht. Und da habe ich gedacht, beim zweiten Mal bei Rigoletto liest du dir vorher durch, worum es geht und dann kannst du der Behandlung wahrscheinlich noch viel besser folgen und so war es auch. Also auch das zum Tipp. Weil beim zweiten Mal haben wir dann ein bisschen teurere Karten gekauft, sodass wir frontal zur Bühne saßen, beim anderen saßen wir so ein bisschen schräg. Und das Geld hat sich nicht gelohnt, darf ich sagen. Also entweder vielleicht wirklich die ganz teuren Karten, damit man auf der Ehrenloge oder so sitzt. Oder aber reicht völlig aus, man sitzt auf den billigen Plätzen. Akustik das Gleiche, Feeling das Gleiche, der Blick das Gleiche, alles toll.
Also ich habe das eine Zeit lang mit meinem Schwager betrieben. Wir haben im zweiten Weihnachtstag, spielte früher immer in der Philharmonie in Köln Paul Kuhn.
Mhm.
Ne? Paul Kuhn, jeder kennt Paul Kuhn, 1,50 Meter groß, hat tatsächlich alkoholtechnisch mit Harald Juhnke durchaus mithalten können. Und das sah manchmal auch immer an, aber spielte hervorragend Klavier und konnte überhaupt nicht singen. Hatte immer eine tolle Band bei sich. Und der spielte immer in der Kölner Philharmonie, weil den haben sie damals in Berlin rausgeschmissen und ist der aus lauter Grelligkeit ist der nach Köln gezogen.
Mhm.
Und natürlich spielte der im Smoking.
Selbstverständlich, stilvoll. Entweder im Smoking oder im Bademantel. Ansonsten geht's gar nicht.
Selbstverständlich. Das gehört sich aber auf. Alles andere ist Quatsch, finde ich auch. Ja, also wenn du schon in der Philharmonie bist, dann bitte gib alles. Ne? Geh wie Chili Gonzales, der kommt im Bademantel.
Mhm.
Oder mach es wie Paul Kuhn und im Smoking. Dann sind mein Schwager und ich sind dann immer, wir haben uns das jedes Jahr gegeben. Wir haben das dann aber immer so gemacht, dass wir natürlich auch in der Philharmonie gibt es ja auch abgestufte Tickets. Wir haben jetzt nichts für 200 Piepen vorbestellt, sondern wir sind dann, wenn die Stehplatzkarten eine Stunde vor Beginn verkaufen, die diese Reste haben, wie die das bei euch auch gemacht haben. Das heißt, ein Stehplatz muss aber nicht stehen, kriegst dann irgendeinen Sitze. Die haben wir uns dann immer gekauft. Natürlich sahen wir auch aus wie die Blues Brothers. Ne? Also das.
Aber ihr hattet dann keine zusammenhängenden Sitze. Ihr musstet dann irgendwo zwischen anderen Menschen.
Doch. Dann kannst du zwei, da steht Stehplatz drauf.
Mhm.
Du kannst dich dann, da gibt es ja auch so komische Ecken dahin, wo du dich hinsetzen kannst. Und das war immer tolle Swingmusik. Also da konnte man auch mal ein bisschen aufstehen und so wie früher James Last, die schnippende Bergziege, du erinnerst dich, ne?
Ich erinnere mich sehr gut.
Ja, so. Da stand man dann auch so ein bisschen auf. Das Blöde war natürlich, dass wir das so als Kult gemacht haben. Das heißt, wir haben uns also schon eine Stunde bevor diese Karten verkauft wurden, im Brauhaus gegenüber getroffen. Das heißt, zum Zeitpunkt, als wir die Karten verkauft haben, war wirklich ein Sternhagel voll. Aber
naja, man muss ein bisschen vorglühen, ja?
Ja, das haben wir grundsätzlich gemacht.
Macht die Jugend ja heute auch so.
Aber das kann ich auch nur empfehlen. Die Karten, das war dafür auch vollkommen okay. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich dem Künstler irgendwie hinter die Ohren gucken muss. Also ob das jetzt so nötig ist, dass man da so Karten hat, dass man direkt an der Bühne ist.
Kommt wahrscheinlich auf den Fanfaktor an, ob du dann in Room Zero stehen musst. Oder muss ich dir auch gleich noch was von einem anderen Konzert erzählen, aber vorher noch mal zur Philharmonie in Köln, weil da habe ich jetzt wieder einen Tipp für unsere wunderbaren Hörer und Hörerinnen. Weil donnerstags sind die Proben immer öffentlich. Ich habe ja mal in Köln gearbeitet, 4 Jahre. Und da sind wir donnerstags immer in unserer Mittagspause in die Philharmonie. Da war dann nämlich der Eintritt für Lau. Da haben wir dann unsere Mittagspause verbracht und konnten dann schon hören, was am Freitag oder Samstag zum Besten gegeben wurde. Und das fand ich ganz, ganz fantastisch.
Naja, weil die Proben, das ist ja nicht wie wenn ich probe, sondern das ist ja dann schon irgendwie ganz gut.
Ja, war toll. War wirklich toll. Mhm. Das hatte totalen Kult bei uns auch. Also wie gesagt, die Donnerstage haben wir dort verbracht. Aber jetzt, Martin, du bist ja absoluter Musikfan und sagst ja auch, du hast da was drauf. Jetzt kommt der ultimative Test. Kennst du Nile Rodgers?
Nile Rodgers? Ich liebe Nile Rodgers.
Du kennst Nile Rodgers?
Ich habe Nile Rodgers in den letzten Jahren zweimal gesehen. Ja.
Ich hatte nämlich vor 2 Wochen oder so Karten für Kool & The Gang. Großer Kool & The Gang-Fan. Und Kool & The Gang trat auf in Curaçao.
In Curaçao?
Ja.
Aha.
Aber da war ich nicht. Moment, ich nehme jetzt auch wieder vorweg. Also an dieser Stelle Grüße gehen raus an Farid in der Schweiz. Der wollte nämlich...
Farid, guter Mann. Liebe Grüße.
Genau, guter Mann. Der wollte nämlich nach Curaçao fliegen, zu Kool & The Gang. Wir haben ein bisschen Kool & The Gang-Fan. Mhm. Und ich so, ja, total. Wie sieht es aus mit Curaçao? Mhm. Boah, das kriegen die hin am 26. August. Hab aber dann mal gegoogelt und stellte fest, Kool & The Gang ist 4 Tage vorher in Gießen, bei mir um die Ecke. Ja, da gehen wir doch hin. Und dann stand dann halt Kool & The Gang and Nile Rodgers, The Chic. Und ich kannte Nile Rodgers nicht, ich hatte keine Ahnung. Mein Mann sagt aber, was? Nile Rodgers? Da gehe ich mit, das ist super, das ist ganz selten, ja.
Beste Mann überhaupt, beste Gitarrist, also einer der ganz, ganz großen, ja.
Ja, und vor allen Dingen an Entertainment, ja. Sondershausen, ja. Also viele Leute, also wir haben einen völlig unterschiedlichen Musikgeschmack. Mir sagt man immer nach, ich höre so Fahrstuhlmusik, totaler Mist, ja.
Nee.
Wie gesagt, da waren wir uns zum ersten Mal einig. Ich wollte zu Kool and the Gang und er wollte mit wegen Nile Rodgers. Und dann war es tatsächlich so, Kool and the Gang war die Vorgruppe, logischerweise. Von denen lebte auch nur noch einer, die anderen waren alle neu und viele der Konzertbesucher, war übrigens ganz, ganz lauschig, waren vielleicht nur so 3.000, 4.000 Leute da, weil das sind recht kleine Location war, sind wegen Kool and the Gang gekommen. Dann waren die zu Ende und dann haben wir so gedacht, ne, wir die Line, na, dann bleiben wir halt mal gucken, ne, The Chic, da kennt man halt nur, ne, The Freaks, so Chic. Ja. Und dann kam Nile Rodgers, der ist jetzt um die 70, 75 oder so, immer noch ein begnadeter Gitarrist und ein Showman ohne Ende. Also ich wusste nicht, wie viele Nummer 1 Hits der produziert hat, jetzt kürzlich für Beyoncé.
Duran Duran, Madonna. Alle.
Für Madonna,
für
David Bowie, hat alle Nummer 1 Hits, die er gemacht hat, hat er angespielt. Und er hatte zwei ganz fantastische Sängerinnen dabei. Also das war die Show des Jahrhunderts. Aber gut, dass du direkt wusstest, wer Nile Rodgers ist. Ich habe nie von ihm gehört und ich muss sagen, mega, war wirklich mega.
Ich habe, muss ein bisschen weiter ausholen. Ich habe nämlich auch eine Geschichte zu Nile Rodgers. Ein Freund von mir, der, wo ich immer sage, du könntest gerade mein Vater sein, ist nämlich eine Woche älter als ich. Der ist auch so Plattenfreak wie ich. Der ist aber etwas anders sozialisiert. Also wir treffen uns musikalisch ganz wenig. Ne? Der hat auch 10.000 Platten, aber der hört irgendwie so 70er Jahre Prog-Zeug, wo ich schreiend weglaufe. Und wenn ich dem irgendwas von meinen Post-Punk oder sonstigen Sachen, dann geht der auch laufen. Aber wir haben irgendwann mal festgestellt, wir lieben beide Chic. Also Chic fanden wir immer super. Wir kannten auch beide mehr als The Freak tatsächlich. Es gibt auch, man kennt auch von Chic mehrere Sachen. Und irgendwann spielte der dann in Mülheim im Palladium. Da sind wir dann auch hingegangen. Das war auch cool. Und letztes Jahr spielte wieder und genau das, was du auch gesehen hast, nämlich mit Kool and the Gang im Vorprogramm und Nile Rodgers danach. Wir wussten natürlich, das wussten wir schon vorher und wir hatten den ja auch schon mal gesehen, was der im Portfolio hat. Also der hat wirklich so viel Zeug geschrieben und der bringt es ja auch sehr lässig rüber.
Ja, und der hat ja auch die Fotos, also der hat bei uns auch so Fotos auf die Leinwand geworfen, wo er mit diesen ganzen Größen zu sehen war. Das war mega. Und ehrlich gesagt, also selbst ich als Musiklehrer muss sagen, dagegen war Kool and the Gang nix. Ja, das war Geplänkel.
Nein, Kool and the Gang hatten diese Bunch of Hits, die halt hatten, so in den späten 70ern von Jungle Boogie bis Fresh. Ne, so ein paar Jahre waren die richtig cool und die haben die ja auch gespielt. Das ist ja der Vorteil, wenn du im Vorprogramm bist, dann spielst du eine halbe Stunde. Das ist im Fall von Kool and the Gang, haben die für Hits für eine halbe Stunde, haben die locker.
Ja, die haben auch eine Stunde oder länger gespielt. Also das war ein langes Konzert.
Nee, das war bei uns nicht so lang.
Doch, die haben lang gespielt und der Drummer von Nile Rodgers, der war auch sehr, sehr gut und er fragte dann, did you enjoy Kool and the Gang und alle natürlich, yeah, und so haben wir. Und dann sagt er, ja, we are family.
Ja.
Also ich vermute mal, dass die irgendwie befreundet sind und sagen, okay, die nehmen wir mit, weil ich glaube, Kool and the Gang würde so jetzt nicht mehr die Hallen füllen. Aber mit Nile Rodgers im Doppel hat das natürlich gezogen.
Nile Rodgers ist tatsächlich sowas, wo dann der Connoisseur sagt, okay, also ich meine, er hat Songs produziert und mitgeschrieben und mitgespielt und man hört es vor allen Dingen, man hört es sofort, wer das produziert hat, wenn du dir Upside Down von Diana Ross kennst.
Ja, Diana Ross, genau, den hat er so, auch gemacht.
Hör dir die Gitarre an, weißt du sofort, das ist Nile Rodgers. Damals als meine Tochter 2010, da war die noch ganz klein und dann hörten die schon in der Grundschule Get Lucky von Daft Punk. Gott sei Dank, ohne den Text zu verstehen. Weil es geht nur um Schweinigeleien. I'm up all night for good fun. Und
da sind wir doch wieder. Haben wir endlich unseren Auftrag wieder erfüllt.
Ja, ich hörte den ersten Ton und sagte, das ist Nile Rodgers. Also völlig klar. Und er ist es natürlich.
Ja, Wahnsinn, ne? Also er kann auch wirklich noch was. Und auch das Outfit, ja. Also der ist ja sowas von, er ist ein richtig cooler Typ. Also ich total lustig fand, der hat auch immer zu jedem Nummer 1 Hit irgendwie so eine Story erzählt. Und gut fand ich zum Beispiel bei Madonna.
Was hat er zu Madonna gesagt?
Ja, bei Madonna sagte er hatte ihr empfohlen, sie solle als Single rausbringen erstmal Material Girl. Und sie, weil er sagte, dann würden alle Leute halt sagen, hey, look at her, ne, wenn sie die Straße runtergeht, that's a Material Girl. Und man würde das mit ihr in Verbindung bringen und so weiter. Und sie sagte dann, nee, also sie macht like a virgin. Und dann sagte er, naja, wer bin ich schon? Ich bin ja nur dein Produzent. You are the star, I'm only the producer. Und wenn du halt like a virgin machen willst, dann machst du like a virgin. Ja, und sie sagte, yeah, you can kiss my material ass. I'll do like a virgin. Ja, das hat er dann auch so erzählt und das war so lustig. Und ich meine, die Geschichte hat ihr dann auch recht gegeben, ihm wahrscheinlich auch, ja.
Ja, tatsächlich hatte sie recht.
Ja, ja. Hat er auch ganz selbstkritisch so erzählt. Also es war toll. Also wirklich ein toller Ausflug so durch die Geschichte. Und ich meine, jetzt wohl letztes Jahr ist halt Beyoncé mit seiner Produktion hat den Grammy bekommen und er für sein Lebenswerk. Also toll, ne?
Da hat er halt, ich kriege die Geschichte nicht mehr zusammen, aber irgendwie David Bowie hatte seit Jahren, er hatte jahrelang keine Platte gemacht, war irgendwie auch jetzt nicht so in aller Munde und dann kam ja Let's Dance. Ne? Und der Bowie hat gesagt, ich brauche jetzt einen absoluten Megaknaller und da kann nur einer machen. So. Und der hat dieses Let's Dance Album produziert, was natürlich komplett durch die Decke ging.
Ja, Wahnsinn, ne? Also das ist doch schon irre.
Ja, der hat wirklich, also der hatte, ich weiß nicht, was er alles erzählt hat, und weil dann fielen mir dann auch noch Sachen ein, ich weiß ja schon viel, aber dann fiel mir dazwischendurch, ach, das hat er ja auch noch gemacht. So. Ja, sehr, sehr tolle Musik, kann man nur empfehlen, kann man auf jeden Fall hingehen, aber auch noch sehr unterhaltsam dargeboten. Also dieser Typ ist wirklich sehr, sehr cool.
Ja, das ist ein Entertainer durch und durch und er war auch noch so mega cool angezogen. Also wenn jetzt Nile Rodgers in der Arena von Verona auftritt, dann würde ich alles geben, um die Karten zu bekommen.
Das ist, ich weiß nicht, machen die sowas? Gibt's da Popkonzerte oder ist das strictly Oper?
Also eine Freundin von mir, hallo Anja, liebe Grüße an Anja an der Stelle, die war bei Eros Ramazzotti in der Arena. Das muss toll gewesen sein. Ich bin kein großer Eros-Fan, aber ich vermute mal, das war ein tolles Event.
Okay, das ist schon Popmusik, wobei Popmusik in Italien genauso wie in England, das ist ja auch was ich an Italien auch so toll fand, ja auch irgendwie dann ein anderes Standing hat. Also so, wenn Leute wie Venditti oder meinetwegen auch Eros Ramazzotti oder Celentano oder sowas, wenn die auftreten, das ist ein nationales Ereignis. Und das finden alle gut. Finde das mal in Deutschland.
Adriano Celentano, das wäre doch der Hammer. Das wäre wirklich der Hammer.
Ja, so. Ne? Ja, Adriano tritt nun nicht mehr auf, der ist auch steinalt. Aber ich habe also mit Leuten gesprochen, die Italien gesehen, die gelebt haben und die dann in irgendwelchen Stadien oder irgendwelchen Riesenhallen irgendwelche Italo-Popstars, die man hier so unter Italo-Popstars abgespeichert hat, gesehen haben, die sagen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie die Leute da abgehen, ne? Weil das ist deren Kultur.
Ja, ja, das ist ja anders. Das du sagst auch wie in England, aber auch wie in Frankreich. Ich glaube, ja, das hatte ich hier schon mal erzählt an einer Stelle, dass wir auf dem Reggae-Festival waren. Und für uns alte Leute war dann Ziggy Marley der Main Act, aber für die jungen Leute war dann irgendeine französische Reggae-Band der Main Act. Und die haben sich doch tatsächlich getraut, von Edith Piaf, Je ne regrette rien, in einer Reggae-Version zu spielen. Und dieses ganze Festivalgelände, und da waren mindestens 40.000 Leute, mitgesungen und so. Ich glaube, in Deutschland, die wären ausgebuht worden, wenn du da mit irgendeinem Schlager gekommen wärst auf dem Reggae-Festival, ja?
Ja, weil dieses Schlager bei uns ja immer so diesen Geruch haben. Ich meine, Je ne regrette rien, ist ja ein Volkslied. Das ist ja, ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade kein adäquater Beatles-Song ein. Was weiß ich, Yesterday oder hier Let It Be von Beatles. So, wo man jetzt sagt, ja, das ist jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig schwierig, aber das ist ja, weil das hat ja was Verbindendes, gesellschaftlich Verbindendes. Das haben wir in Deutschland halt nicht. Wer jetzt gerade zuverlässig jedes Stadion ausverkauft als deutscher Sänger, ist Olaf Kaiser.
Ja, den ich auch großartig finde, übrigens auch mit seiner politischen Einstellung. Aber jetzt stell dir mal vor, ja, Nicole, ein bisschen Frieden, ja, also irgendwie sowas, so ein Kitschlied. Und da würde jetzt eine Reggae-Band hingehen und würde eine Reggae-Version machen. Die würden doch ausgebuht werden, die würden von der Bühne geholt werden.
Das weiß ich gar nicht mal. Das weiß ich gar nicht mal. Ob das ist ja, das hat ja so viel Patina und gerade ein bisschen Frieden. Ich meine, damit hat Deutschland das erste Mal den ESC gewonnen. Das ist steinalt, das ist auch so ein Ding, was jeder kennt.
Meinst du, das könnte man bringen?
Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Also ich könnte bei bestimmten Sachen, wäre es wahrscheinlich schwieriger, aber da könnte man schon fast wieder machen. Aber Roland Kaiser, mal auf Roland Kaiser zu sprechen zu kommen, ja, ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen dieses sein momentanes gesellschaftliches Engagement, ne? Dass ja Roland Kaiser sich ja irre weit aus dem Fenster hängt, politisch.
Was ich super gut finde, ja.
Was ich super cool finde, weil ich sage ja immer, was bringt das, wenn das Grönemeyer und Campino machen? Die Leute, die bei Grönemeyer und Campino stehen, das sind keine Rechtsradikalen.
Genau, aber bei Roland Kaiser vielleicht auch nicht, aber wer weiß, ne?
Ich behaupte nicht, dass die rechtsradikal sind bei Roland Kaiser, das ist ja Blödsinn, aber ich glaube, da ist man näher dran, nicht am Rechtsradikalen, aber am sehr konservativ.
Ja, also ich kann dir sagen, ich habe schon Karten für den 26.10.2026, Roland Kaiser.
Ehrlich?
Ja.
Und dann haben sie den, ich lese ja auch diese Musikzeitschriften, mehr oder weniger anspruchsvoll. Also im Rolling Stone haben sie letztens nicht nur ein Interview mit Roland Kaiser gemacht, was ihm total zusteht. Er ist einer der ganz großen deutschen Sänger. Aber sie haben auch seine neue Platte sehr wohlwollend besprochen. Das wäre vor 10 Jahren auf gar keinen Fall passiert, weil da gibt es ja dann doch, auch selbst in der Popmusik gibt es E und U. Dann habe ich mir das angehört und habe gesagt, also Freunde, ja, netter Mann, das, was er macht, großartig. Aber es ist doch immer noch Roland Kaiser. Bum, bada, bum, bada, bum. Ich meine, ja, damit foltert mich meine Hebamme. Wenn Sie mich fertig machen wollen, fangen Sie damit an, weil die wissen dann genau, ich habe den ganzen Tag Santa Maria geguckt.
Ja, das gibt's doch gar nicht. Ich wollte dich gerade fragen, warum hast du nicht Nein gesagt?
Ja, zum Beispiel. Ja, aber ich bin ja da mehr aus den 80ern, wo er da noch gesungen hat, dass manchmal möchte ich schon mit dir.
Genau, das Wort begehren, buchstabieren, da sind wir doch wieder dabei.
Der Roland, der Roland hatte also durch die Bank schmuddelige Texte. Insofern müssen wir den eigentlich mögen.
Das müssen wir mögen. Und jetzt müssen wir uns fragen, heißt denn unsere heutige Sendung Begehren buchstabieren oder Material Ass?
Ich finde Material Ass gut.
Na, wir nehmen Material Ass.
Ja, aber wir haben ja zumindest, wir haben einen Musiker, das ist, glaube ich, unsere erste fast Musikfolge, die wir gemacht haben. Wir haben aber einen wirklich weiten Bogen von Nile Rodgers zu Roland Kaiser gespannt. Das kann auch nicht jeder Podcast.
Kann auch nicht jeder. Und eigentlich haben wir angefangen mit La Traviata und Rigoletto. Wir waren ja wirklich...
Wir sind von der Hochkultur über Nile Rodgers zu Roland Kaiser gekommen. Ich habe das noch abschließend kurz zu Roland Kaiser. Es geht ja immer, man fragt sich ja immer, können diese Menschen das? Also Roland trifft den Ton, ne? Der kann auf jeden Fall unfallfrei singen. Ob der jetzt besser singt als ein Opernsänger, das ist mir ja total vollkommen egal, weil ich höre mir Bob Dylan an und der kann auch definitiv gar nichts. Aber ich habe einen Kumpel, der ist Jazz-Schlagzeuger. Und kennt sich auch in der Szene ein bisschen aus. Und der sagt, wenn du die besten Musiker suchst, die in Deutschland, also die besten deutschen Musiker, die auf deutschen Bühnen stehen, dann ist das immer die Begleitband von Roland Kaiser.
Vielleicht nicht zwangsläufig, vielleicht ist es die Begleitband von Roland Kaiser, weil die neue Frankfurter Philharmonie, das ist die Band, die immer gebucht wird, wenn Popgrößen nach Deutschland kommen, weil die machen Crossover, die machen sowohl Klassik als auch Pop. Und die
ja, waren. Ja, klar, nee, das ist was anderes. Das ist eine eigene Band. Aber wenn du diese Einzelmusiker, ne, wenn der sagt, also wenn irgendwo ein Spitzengitarrist gesucht wird, dann kann Roland Kaiser den natürlich auch bezahlen.
Ach so, okay.
Das konnte Howard Carpendale auch.
Nee, weil, wie gesagt, die neue Frankfurter Philharmonie war mit Robbie Williams in der Elbphilharmonie. Also die machen schon tolle Konzerte.
Ja, ja, so. Also das ist dann schon eine ganze Crew. Aber so die Einzelmusiker, da sagt er, da legst du die Ohren an, was da für Schlagzeuger sind. Der König war tatsächlich der König der besten Musiker, das war im Udo Jürgens. Der hat ein Niveau gehabt. Der hat nur die Besten.
Ja, das ist natürlich auch spannend. Obwohl, ich habe gerade eine lustige Anekdote über Udo Jürgens gehört. Die werde ich jetzt hier noch zum Besten geben, weil den müssen wir immer wieder zitieren, weil er ja unser Bademantel-Vorbild ist. Wir kennen ja Udo Jürgens und seine musikalischen Auftritte, aber Udo Jürgens hat ja auch seine Memoiren geschrieben und wahrscheinlich auch mehrere Bücher. Und mir wurde berichtet von einer Lesung von Udo Jürgens, einer seiner ersten wohl, und da wäre er wohl sehr nervös geworden und hat sich auch verhaspelt, weil er das so nicht kannte, aus seinem Buch vorzulesen. Das hat nur kurz gedauert, danach war er natürlich wieder total der Entertainer und voll in seinem Element, aber ich fand das super spannend, dass ein bühnenerfahrener Mensch, der wirklich das Publikum im Griff hat und auch vor vielen tausend Menschen gesungen hat, wenn der dann was anderes macht, wenn er dann nicht mehr singt und nicht im Bademantel am Flügel sitzt, sondern auch sein Buch vorliest, dass er dann tatsächlich nervös werden kann.
Ja, weil das doch was anderes ist. Ich glaube, dass Musiker sich einfach mit ihrer Musik wahnsinnig sicher fühlen, wenn sie dann irgendwie was anderes machen, was so ähnlich ist, denken sie, fühlen sich angreifbar. Der konnte sich auf jeden Fall immer hinter seinem Klavier verstecken.
Ja, ich meine, das kann ja nicht jeder sowohl im Kreislauf sich wohlfühlen, als auch vom Mikrofon bei Bademantel und Erdnussflips. Ne? Wer kann das schon?
Nein. Nein. Und da wird man dann auch manchmal nervös. Also in meinem Fall im Kreislauf.
Ja, siehst du.
Ja? Und auch das ist wieder ein wunderbares Schlusswort für diese Folge. Und es werden noch einige kommen. Wir sind jetzt schon bei 51 Freundinnen und Freunde. Bleibt also dran, wenn ihr Jasmin sagen hört.
Ja, sind wir wieder bei Bademantel und Erdnussflips.
Also, bis die Tage, bis demnächst.
Beim nächsten Mal.
Ja, bleibt sauber, bis dann. Tschüss.